Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zu einer Filetierungssendung. Und zwar eine Filetierung von Siemens. Das machen wir in den nächsten 45 bis 60 Minuten. Das haben wir uns zumindest vorgenommen, genau diese Zeit dafür zu brauchen. Zum Einstieg will ich euch aber noch eine Sache mit auf den Weg geben. Und das ist eine Stadionansicht in die Red Bull Arena zu Leipzig.
Bist du jetzt etwa ein Fan einer anderen Mannschaft geworden? Bist du konvertiert zu dem Team, bei dem ja unser Schuldensühner Holger Czapitz großer Fan ist?
Nein, er ist Fan, aber kein Mitglied, weil das haben die ja nicht so gerne, Fan-Mitsprachen und Fan-Mitgliedschaften. Aber ich habe die Arena in Leipzig deswegen ausgewählt, um mal so eine Dimension zu zeigen. Weil wir werden häufig in den Kommentaren ja gefragt, warum wir nur 24.000 Abonnenten haben und dass wir doch eigentlich viel mehr haben sollten. Und da stimmen wir ja grundsätzlich zu, nur wir mögen das Wort nur nicht so gerne. Christian und ich sind es beide gewohnt, relativ regelmäßig Vorträge zu halten, auch mal vor größeren Versammlungen. Aber wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass unsere erfolgreichste August-Sendung in den ersten 30 Tagen ihres Ausgestrahltwerdens über die Live-Übertragungen, über die Aufzeichnungsübertragungen und auch über die Podcasts diese Arena in Leipzig ausverkauft hätte und noch 2000 Leute vor den Türen gestanden hätten, dann wollen wir an der Stelle einfach mal an euch Danke sagen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Füllen einer solchen Arena. Und natürlich auch sagen, schön, dass ihr weiterhin und wieder mit dabei seid bei Echtgeld TV. Empfehlt uns weiter, damit wir auch die nächsten Arenen füllen können. Mein Wunsch dürfte klar sein, in die Dimension eines Berliner Olympiastadions zu kommen. Das wäre zumindest ein schöner Zwischenschritt. Und wo wir dann hingehen, da überlegen wir uns dann die neuen Stadien, wenn wir das Berliner Olympiastadion knapp 75.000 Plätze einfach mal ausverkauft, zumindest virtuell ausverkauft, uns vorstellen können. Das dazu. Ansonsten die Erinnerung, bitte seid auch so gut und empfehlt weiter, bewertet weiter und hinterlasst auch bei den Podcasts eure Kommentare, eure Beurteilungen, denn die helfen uns weiter und sorgen dafür, dass auch die Podcasts von Echtgeld TV im Moment stark wachsen. So, das zum Einstieg. Ansonsten aber auch auf diesem Weg und an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kramer und Röhl. Wie immer für euch präsentiert von Christian W. Röhl.
Und Tobias Kramer. Und wo es im Fußballstadion das Vereinslied gibt, bei Hertha zum Beispiel, nur nach Hause gehen wir nicht. Naja, wo sollen wir denn noch hin? Da gibt es hier bei uns bei Echtgeld TV natürlich immer den Hinweis, dass das, was wir hier machen, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Steuerberatung. Wir tun hier Meinungen kund. Meinungen heute mal zur Siemens-Aktie und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding. Damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen und wir können natürlich auch keine Gewähr dafür übernehmen, was in den Unterlagen zur heutigen Sendung steht, die ihr natürlich auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge bekommen könnt. Einen ganzen Haufen Grafiken rund um die Aktienfamilie Siemens, www.echtgeld.tv, falls ihr dort noch nicht angemeldet seid. Aber allmählich müsste das ja mal fast bei jedem der Fall sein, denn ihr wollt ja wissen, wenn wir neue Sendungen haben und nur in der Echtgeld-TV-Lounge, werdet ihr darüber informiert und könnt natürlich auch mitmachen beim Q&A im Anschluss an die Live-Sendung. Und wie beim Fußball gibt es natürlich nicht nur fürs Eckenverhältnis, sondern auch fürs Stadion einen Sponsor. Diese Sendung wird euch wie immer präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, dem Broker, bei dem ihr unter anderem nach dem Netflix- oder Spotify-Prinzip anlegen könnt. Also monatlich zahlen und dann so viel handeln, wie ihr wollt. Das heißt nicht, dass ihr handeln müsst, aber ihr könnt und zwar günstig Aktien und ETF im Paket handeln. Dazu in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich eine ganze Reihe neuer Features. Und wie es denn bei Scalable tatsächlich funktioniert mit dem Trading, wie die Maske aussieht, wenn ihr das noch nicht kennt, auf jeden Fall dabei bleiben, denn das zeigen wir euch im Verlauf dieser Sendung auch noch. Aber Tobias, jetzt mal mitten rein. Wir reden über die Familie Siemens und die Familie Siemens hat diese Woche an der Börse wieder Zuwachs bekommen. Es gibt schon wieder eine neue Siemens-Aktie. Nach der Siemens Healthineers, der Siemens Gamesa kam jetzt die Siemens Energy an die Börse und man konnte sich gar nicht dagegen wehren. Wer Siemens-Aktien hatte, so wie ich, so wie wir im Echtgeld-TV-Depot, der bekam einfach Siemens Energy eingebucht. Was hast du mit den Siemens-Aktien, den Energy-Aktien bislang gemacht?
Also zunächst mal erstmal geguckt. Was ist denn da los? Wir haben ja 10 Siemens-Aktien im Depot. Demzufolge haben wir bei dem Verhältnis von 2:1 5 kleine Siemens Energy-Aktien eingebucht bekommen. Damit gehören wir zu den 55% Aktionären, die jetzt die Mehrheit an dieser neu an die Börse gebrachten Siemens-Tochter haben. 740 Millionen Aktien wurden insgesamt emittiert und die haben im Moment eine Marktkapitalisierung von etwa 16,6 Milliarden Euro. Und darin enthalten ist vor allen Dingen auch noch ein Anteil einer Unternehmung, die wir euch hier auch gleich noch vorstellen, nämlich von nicht der Gaming-Aktie aus dem Siemens-Konzern, sondern der Gamesa-Aktie aus dem Siemens-Konzern, jetzt eingemeindet bei Siemens Energy. Das Interessante dabei ist, das können wir schon mal als kleines Sneak-Preview vorwegnehmen, dass die Siemens-Gamesa-Aktie 15 Milliarden wert ist, mithin die 67%, die Siemens Energy daran hält, also 10 Milliarden wert sind. Und wenn man jetzt noch sieht, dass die Siemens Energy mit 1,8 Milliarden Netto-Liquidität oder zumindest ja, Netto-Liquidität an die Börse gebracht wurde, heißt es, dass der ganze Rest, der ja nicht so ganz wenig ist bei Siemens Energy, mit weniger als 5 Milliarden Marktkapitalisierung auf Basis dieser Rechnung bewertet ist. Und was gehört alles so zu Siemens Energy, Christian?
Ja, also das, was der Name schon sagt, Energie, die erneuerbaren Energien, das ist Siemens Gamesa, aber vom Umsatz her ungefähr 2/3. Das ist ja das alte Brot- und Buttergeschäft mal irgendwann von Siemens gewesen, nämlich die Kraftwerkssparte, zum Beispiel die Gasturbinen, aber auch die Ölausrüstung, das, was Joe Kaeser mal gekauft hatte in den USA, Dresser Rand und eine ganze Reihe klassischer Industrieaktivitäten. Man packt das heutzutage in 3 schöne Bereiche, nämlich Generation, also Energieerzeugung, Industrial, das sind die Ausrüstungen und Transmission, das sind vor allem Themen rund um Energienetze. Dieses gesamte Geschäft zusammen mit dem konsolidierten Anteil von Siemens Gamesa ist immerhin im letzten Jahr rund 28 Millionen Euro schwer gewesen vom Umsatz. Wir haben es also hier mit einer Firma zu tun, die mal mit weniger als ihrem aktuellen Umsatz an der Börse gehandelt wird. Wir haben ja häufiger es mit Unternehmen zu tun, die werden so mit dem 5-fachen, 10-fachen, 15-fachen gehandelt. Ich habe heute noch gesehen, Beyond Meat wird mit dem 26-fachen Umsatz gehandelt. Hier haben wir nur einen Bruchteil des Umsatzes als Börsenwert, aber wir haben halt auch nicht das Wachstum wie bei Beyond Meat oder vielen anderen Firmen, sondern im Gegenteil, wir haben bei Siemens Energy, man hat sich die Abschlüsse mal in der Vergangenheit als Sparte dann separat gerechnet, sogar einen leichten Umsatzrückgang. 2017 waren es noch 30 Milliarden, 2019 dann eben 28,7. Das heißt also, ein Geschäft, alte Industrie, ja, und es sieht so ein bisschen aus nach Resterampe.
Ja, eine Resterampe, wo diese Reste, die eben nicht kapitalmarktnotiert sind, mit, wie gesagt, 4,8, knapp 5 Milliarden Euro bewertet werden. Aber da kann ja durchaus noch eine ganze Menge Spannung drinstecken. Und was auch spannend ist, ist, wie erfolgt eigentlich jetzt so eine wertmäßige Einbuchung? Und da bin ich über einen ganz interessanten Artikel in der Börsenwoche der Wirtschaftswoche gestolpert, die mal erklärt haben, wie das jetzt so erfolgt und wie das vor allen Dingen auch steuerlich erfolgen soll. Auch für die Kollegen der Vivo nehmen wir an der Stelle unseren Disclaimer in Anspruch. Also das kann stimmen, aber ist auch einfach mit der entsprechenden Vorsicht zu sehen, wobei ich mir sicher bin, dass die sauber recherchiert haben. Also wie das Ganze laufen soll, ist, dass durch diese Abspaltung jetzt wohl offenbar einfach gesagt wird, für den Wert der Siemens Energy wird ein Drittel eurer Erwerbskosten der Siemens Aktie angerechnet. Bei Echtgeld TV sind das bezogen auf die 105,90 Euro 35,30 Euro. Zwei Drittel bleiben als Anschaffungskosten für die Siemens-Aktie stehen. Also unsere Anschaffungskosten der Siemens-Aktie reduzieren sich von 105,90 Euro auf 70,60 Euro. Warum das so ist, ich habe keinen Schimmer.
Das ist relativ einfach, weil es gibt in solchen Verfahren gibt es natürlich steuerliche Bewertungen. Und diese steuerlichen Bewertungen sind keine Kapitalmarktbewertungen, sondern die orientieren sich eher an klassischen Substanzwert- und Ertragswertverfahren. Da ist natürlich dieses Geschäft, was jetzt in Siemens Energy ausgegliedert wurde, werthaltiger, als es am Kapitalmarkt ist, während das Geschäft, was in Siemens bleibt, da reden wir ja später drüber, alles, was so mit smarter Infrastruktur und digitaler Fabrik zu tun hat, am Kapitalmarkt mehr wert ist, aber hier in der steuerlichen Betrachtung nicht. Und es wird halt einfach, am Ende ist es egal, gehopst wie gesprungen, man merkt es nur dann, wenn man die Einzelpositionen dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Beispiel verkaufen will oder auch aufstocken will, dann hat man entsprechende Mischkurse. Denn natürlich liegt man dann, wenn dann Depots das wirklich mal angezeigt wird, auf die Siemens Energy Aktien, die man eingebucht bekommen hat, erstmal ein Stück hinten, ne, weil die sind ja nicht bei 35, sondern die liegen eben aktuell irgendwo bei 22, während man auf die Siemens-Aktien einen höheren Gewinn ausweist.
So, und das ist ja schon mal vom Ansatz her ganz spannend und ich konnte das heute im Depotkonto selber noch nicht nachvollziehen. Also da wurde noch kein Kaufkurs bisher eingetragen, aber muss man auch sagen, das ist ja jetzt erst ein paar Tage alt und auch solche Buchungen müssen dann eben erst erfolgen. Das dauert sicherlich noch,
drei, vier Tage. Das ist auch noch nicht abgeschlossen, denn es gibt ja bei dieser Siemens-Geschichte noch einen kleinen Fallstrick. Denn es hat ja nicht jeder im Depot, so wie wir, eine gerade Anzahl von Siemens-Aktien. Und das Verhältnis war ja 2:1. Ich habe selber eine ungerade Zahl und ich habe tatsächlich 0,5 Siemens Energy Aktien eingebucht bekommen. Das sind die sogenannten Aktienspitzen. Und wie diese Aktienspitzen jetzt verwertet werden, darüber gibt es je nach Depotbank unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe von meiner Depotbank eine Weisungsaufforderung bekommen. Ich kann ohne Kosten eine halbe Aktie dazu bekommen. Das wird Siemens aus entsprechenden Kapitalköpfen, die vor dem Börsengang in der Satzung vorbereitet wurden, genehmigtes oder bedingtes Kapital entsprechend speisen. Oder ich kann diese eine Aktie, halbe Aktie natürlich auch entsprechend zurückgeben. Ich habe es schon gehört von anderen Banken, da wird grundsätzlich die halbe Aktie dann am Markt verwertet zu einem Stichtagskurs von ich glaube, 12. Oktober, das wird man sehen. Aber ganz, ganz wichtig ist für alle, die jetzt eine halbe Siemens Energy Aktie haben, diese 11 Euro sind nicht verloren. Man nimmt euch die weg, nicht weg, sondern ihr habt die Möglichkeit, auf jeden Fall das zu verhindern. In den meisten Fällen sollte das automatisch gehen. Wenn nicht, gerne mal nachfragen. Aber bitte bei der Bank und nicht bei uns.
So, und ansonsten eben einfach nochmal nachgucken, ob das bei euch auch so stattfindet, wie wir es jetzt gelesen haben, nämlich ob eure Anschaffungskosten bei Siemens um ein Drittel reduziert werden und dann ein entsprechend niedrigerer Anschaffungswert dort steht und ob dieses eine Drittel dann auch bei den Anschaffungskosten für die Siemens Energy Aktie so dasteht. Auf Basis dessen wird dann auch steuerlicher Verlust oder steuerlicher Gewinn berechnet.
Aber für Tobias, jetzt haben wir so viel Technik gesprochen, über Steuern. Jetzt haben wir die Aktien im Depot und sie werden ja auch an der Börse gehandelt. Kurs startete irgendwo über 20, dann ratterte es mal kurz unter 20. Jetzt, während wir hier am 30. September reden, über 22 etabliert. Was ist denn jetzt deine Meinung zu dieser Siemens Energy? Bist du mit der Meinungsbildung schon durch? Schmeißt du sie jetzt aus dem Depot raus, was ja viele institutionelle Investoren machen müssen, die etwa den DAX abbilden wollen, egal ob im ETF oder im indexnahen Fonds, weil eben Siemens Energy noch gar nicht in irgendeinem Index drin ist? Oder sagst du, oh, ich lass mal laufen? Oder würdest du sogar zukaufen?
Ja, das ist ja der Teil, wo wir im Grunde genommen auch zwei unterschiedliche Motivationen euch auch zeigen wollen. Bei mir ist es so, ich bin ja schon, also Christian hat diesen Begriff Resterampe reingebracht. Ich finde diese Resterampe durchaus doch ganz attraktiv und glaube einfach daran, dass damit noch eine ganze Menge möglich ist und glaube das unter anderem auch daran, aus reinen Erinnerungsbruchstücken bei anderen Börsengängen, die auch gerade aus der Siemens-Familie erstmal skeptisch gesehen wurden und dann mitunter ganz beeindruckend reüssiert haben. Und von daher, gerade aufgrund dieses Gesamtansatzes, finde ich, dass die Aktie ein Kauf ist und von daher würde ich gleich aufstocken.
Ja, also ich habe von Anfang an gesagt, die Aktie ist ein Kauf. Ich habe Montagmorgen, als es ging, ein Limit reingegeben, aber ich war wie bisweilen, das bei mir der Fall ist, zu geizig. Ich habe nämlich ein Limit von 19 reingegeben. Ich habe gedacht, naja, die Aktie kommt am Anfang zurück. Das hat sie auch gemacht, aber ich glaube, sie war mal ganz kurz irgendwie bei 19, 20, aber eben nicht bei 19. Und folglich habe ich dumm aus der Wäsche geguckt. Statt jetzt schon über 10% habe ich halt nur, ja, meine Siemens-Stücke, die ich sowieso schon hatte. Ich werde mir das jetzt nochmal angucken, aber ich bin grundsätzlich auch positiv darauf gestimmt. Bei Resterampe bleibe ich, bin nach wie vor der Meinung, ohne diesen Siemens-Gamesa-Anteil, der dem Ganzen einen grünen Anstrich verleiht, wäre das schlichtweg am Kapitalmarkt so nicht durchführbar gewesen. Es wäre eine ganz, ganz merkwürdige Transaktion gewesen. Auch jetzt, man muss Siemens auf jeden Fall zugutehalten, dass man diese Abspaltung mit Cash ausgestattet hat und nicht überschuldet hat, dass man sie nicht mit hohen Goodwills belastet hat. Also diese 9,5 Milliarden, die drin sind, vor allen Dingen wegen Dresser-Rand, das ist alles okay. Aber trotzdem bleibt es natürlich eine Resterampe. Nur eben diese Resterampen können manchmal extrem erfolgreich sein. Wenn wir uns erinnern an Spin-offs, die am deutschen Aktienmarkt stattgefunden haben, beispielsweise Lanxess oder Covestro aus dem Bayer-Konzern. Das waren beides hässliche Entlein, die aber die erste Zeit, die ersten 2, 3 Jahre extrem erfolgreich am Markt dann agiert haben, weil sie plötzlich frei waren, anders gemanagt wurden, was sich dann auch in der Kursentwicklung niedergeschlagen hat. Das war eine Sonderkonjunktur. Selbiges haben wir gesehen, als die Hypovereinsbank 2005 auf die Idee kam, sie könnte doch mal ihr Immobilienkreditportfolio an die Börse bringen. Das ganze Ding hieß Hypo Real Estate, marschierte durch bis in den DAX. Naja, zur Finanzkrise, dann ging es auf Null und ist implodiert. Aber auch da, dieser Spin-off-Effekt sehr, sehr stark. Und natürlich auch bei Siemens, bei den Siemens-Töchtern, zu denen kommen wir am Ende nochmal. Infineon, Sonderfall, Jahr 2000. Aber Osram war auch zunächst richtig aufgeblüht, als es aus dem Siemens-Reich weg war. Und dieser Spin-off-Effekt, dass Abspaltungen, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine Resterampe ist, wirklich dann in der ersten Zeit sehr, sehr gut laufen können, besser laufen können als der Gesamtmarkt. Dieser Effekt lässt sich auch nachvollziehen an Indizes. In den USA gibt es sehr häufig solche Spin-offs. Folglich gibt es natürlich auch von S&P einen Index, in den nur die Firmen reinkommen, die als letzte spun-off oder gespin-offed oder abgespalten wurden, um es auf Deutsch zu sagen. Und dieser Index hat sehr, sehr lange bis jetzt quasi zur Technologieblase, zur Technologiephase hin deutlich besser abgeschnitten als der S&P 500. Erst in den letzten 2 Jahren kommt er nicht mehr so recht vom Fleck. Das liegt aber natürlich auch daran, da wo es richtig heiß zugeht, da wo momentan die Wertentwicklung des S&P 500 gemacht wird, da sind eben keine Spin-offs, die sind eher in traditionellen Industrien zu finden. Aber der grundsätzliche Effekt von Spin-offs als Kurstreiber lässt sich hier nachvollziehen. Auf den würde ich auch setzen. Deshalb kurzfristig Siemens Energy ebenfalls für mich ein Kauf.
So, und weil wir das gerade jetzt sagen, dann machen wir es eben genau an der Stelle. Wir sind ja beim Prime Broker registriert und können von daher eben auch schnell unsere Orders platzieren. Das machen wir jetzt. Wir machen, um Zeit zu sparen, kein... Vorhin war sie noch da. Das ist super. Wieso ist denn die jetzt nicht da? Christian, sag mal was. Ich suche hier weiter.
Was suchst du schon wieder? Keine Ahnung.
Siemens Energy.
Siemens Energy. Die hat, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Kürzel. Eine sehr schöne Wertpapierkennnummer. NL6 irgendwas, oder? NR6Y?
Warum auch immer das gerade nicht gefunden wurde, das haben die Kollegen von Scalable sicher gerade auch verfolgt. Vielleicht habe ich aber auch was vertippt.
Ist es richtig NR6Y? Ich sehe es ja nicht.
Genau.
NR6Y. Es ist doch geil, oder? Was mittlerweile mit Wertpapierkennnummern möglich ist. Ich meine, die einzige Wertpapierkennnummer, die ich von der Aktie immer noch wusste, ich wusste weder meine eigene, noch kenne ich die von der Bank Feinert. Eine kenne ich immer noch, und zwar die von der ProSieben Vorzugsaktie, die in den 90er Jahren an die Börse ging. Ja, das war natürlich 777 77 3, weil keine 7 am Ende. Vorzugsaktien hatten früher immer hinten eine 3. Ja, das ist die einzige. Aber jetzt, die merke ich mir. Energy, das ist doch cool, oder?
Das ist cool. Und wir kaufen jetzt mal eine kleinere Stückzahl dazu, auch um mal auszuprobieren, ob das mit diesem knapp 500 Euro Ordervolumen eigentlich wirklich funktioniert. Bereiten jetzt vor die 25 Stück, denn man kann natürlich den Zielbetrag eingeben, aber man kann natürlich auch ganz konventionell die Stückzahl machen. Trotz allem machen wir hier ein Limit mit rein und sagen, weil wir die Aktie jetzt einfach kaufen wollen, 23, gehen auf Kaufen und sagen hier einfach Thema erledigt und haben damit diese neu an der Börse aufgenommene Aktie und von Siemens quasi auch unter 50% gebrachte Aktivität erworben. Und werden dann eben auch sehen im Vergleich zur Siemens-Aktie, die ja auch bei uns im Depot ist, wie sich das Ganze denn so im Vergleich entwickeln wird. Und
es gab ja schon die ersten Analystenstudien jetzt. Bärenberg sagt 28,50 als Kursziel. Du hattest ja in den letzten Sendungen immer mal so ganz gerne Kursziele genannt. Ja, dann gab es gestern an einem einzigen Tag, also einen Tag nach Börsengang am 29. September, gab es Kursempfehlungen von der Commerzbank. Es gab eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Es gab eine Kaufempfehlung von der Credit Suisse. Und es gab eine Kaufempfehlung von der Bank of America. Und dann habe ich heute durch Zufall mal den Verkaufsprospekt in der Hand gehabt. Und wer steht da vorne drauf als Lead Advisor und Listing Agent des Börsengangs? Bärenberg, Goldman Sachs, Credit Suisse, Bank of America, Commerzbank. Und da fragt man sich doch, so ein Zufall, oder?
Total. Totaler Zufall. Das ist bestimmt alles aus Versehen passiert.
Ja, weil alle ausgerechnet die haben geguckt, Mensch, und gesehen, das ist so eine super Aktie. Das ist
viel wertvoller.
Vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig, wenn ihr sagt, naja, das ist aber doch jetzt eine Aktie und die hat doch noch keine Investorenbasis und da sind viele, die müssen das rausgeben. Die ETFs haben es wahrscheinlich schon alle rausgehauen, sonst ist der Tracking Error da, aber die indexnahen Fonds vielleicht noch nicht. Das Unternehmen ist natürlich bestrebt, den Kurs zu stützen. Man hat sich ein Rückkaufprogramm genehmigen lassen und man ist entschlossen, von diesem Rückkaufprogramm 200 Millionen Euro sehr frühzeitig auch in den Markt zu geben. Das heißt, man weiß ja nicht, wie stark das jetzt schon ausgenutzt wurde, aber es dürfte der Fall sein, dass die Aktie nach unten durch dieses Rückkaufprogramm ganz ordentlich abgesichert ist. Also sozusagen eine Resterampe mit Puffer.
Ja, und wir haben jetzt diese Resterampe mit Puffer gekauft und hoffen natürlich, dass diese ganzen komplett aus Versehen und auch vollkommen unmotiviert davon, dass man in einer anderen Abteilung, zu der natürlich eine Chinese Wall besteht, dort agiert hat, jetzt die entsprechende Studie herausgegeben hat. Da sind wir jetzt investiert. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass es da so ein gar nicht so kleines Problemchen gibt, Und damit kommen wir jetzt zu der Aktie, wo wir eben schon so ein bisschen angedeutet haben, dass das vielleicht nicht so ganz einfach und ideal bewertet ist. Wir sind angekommen bei der Siemens Gamesa Renewable Energy Aktie. Da soll mal einer sagen, dass nur Finanzprodukte wie ETFs oder Zertifikate komplizierte und lange Namen haben. Nö, ist hier auch so, aber natürlich steckt da auch das Thema Renewable Energy drin und das ist ja auch ganz schön. Interessant bei dem Unternehmen ist zum einen natürlich der sehr, sehr lang vorliegende Kursverlauf. Und bevor ich ein bisschen was zum Unternehmen ganz aktuell erzähle, erläutert euch Christian ein bisschen, wieso es die eigentlich schon so lange gibt und seit wann es eigentlich diese Siemens Gamesa Renewable Energy in der heute existenten Form gibt.
Ja, Gamesa ist ein spanischer Windenergie-Spezialist gewesen, schon immer Spezialmaschinenbauer, Turbinenhersteller. Und der hatte natürlich, wie alle Renewable Energy Aktien, so in der ersten, ich nenne es mal Klimawelle vor der Finanzkrise, schon einmal eine großartige Zeit. Die Hoffnungen haben sich allerdings nicht erfüllt. Wir in Deutschland haben das ja vor allen Dingen mitgekriegt beim Solarboom, der dann radikal abgeebbt war, zumindest auf Seiten der Produzenten. SolarWorld als ja sicherlich augenfälligstes Beispiel, mal gefeiert im TecDAX, anschließend pleite. Pleite gegangen ist Siemens Gamesa, ist Gamesa damals nicht. Der Kurs sackte allerdings bis auf einen Euro kommend ab, ne, von 35 auf 1. Das war schon hammerhart. Da stellte sich auch, wie bei vielen Firmen in der Industrie, die Frage, wird man überleben? Und die Antwort war ja. Gamesa war dann plötzlich doch wieder erstarkt. Siemens hatte immer eine starke Windturbinen-Sparte und Joe Kaeser hat verschiedene Optionen geprüft, ob man diese separat an die Börse bringen möchte oder vielleicht irgendwie verpartnern möchte, denn alleine war man angeblich zu schwach und zu klein und folglich hat Siemens dieses Geschäft mit ihren Windanlagen 2017 in die bereits bestehende börsennotierte Gamesa eingebracht. Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage nennt sich so dieser Vorgang. Dafür wurde eben kein Geld gezahlt, sondern Siemens hat Aktien für die eingebrachten Windenergieanteile bekommen. Und seitdem heißt das Unternehmen Siemens Gamesa Renewable Energy. Ist also alles kombiniert mit rund 10 Milliarden Euro Umsatz, ein bisschen kleiner als der Weltmarktführer aus Dänemark, als die Vestas. Und Tobias, tja, was die operative Performance angeht, da muss man sagen, der Wind bläst nicht regelmäßig und bei den Energieaktien, da bläst es auch nicht so ganz regelmäßig, zumindest nicht rein in die Gewinnzone.
Ja, und manchmal gibt es eben Rückenwind bei solchen Aktien und manchmal gibt es eben den Wind auch ganz frontal, der entgegenbläst. Das ist offensichtlich in Indien ein bisschen stärker passiert, denn da hatte die, und hat immer noch, die Siemens Gamesa schon einigermaßen ernsthafte Probleme. Das sieht man auch so ein bisschen daran, dass das Thema Gewinne für das Jahr 2020 jetzt nicht so supi aussieht, vorsichtig formuliert. Und das hatte dann auch zur Folge, dass man ein wenig im Führungsbereich umstrukturiert hat und Andreas Nauen als Vorstandsvorsitzenden neu berufen hat. Der hat kürzlich, also Anfang August, beim Kapitalmarkttag von der Siemens Gamesa ein bisschen sich dazu hinreißen lassen, in die Zukunft zu blicken, durchaus in die weiter entfernte Zukunft. Es wurde relativ viel vom Jahr 2023 gesprochen. Also da hat man schon mal ein bisschen durchs operative Fernglas geschaut. Und operativ will man in 2023 dann eben auch eine bereinigte operative Rendite von 8-10% erwirtschaften. Wenn man sich das mal so anguckt, wie auch die Umsatzzahlen so aussieht, also in 2019 etwa 10 Milliarden Euro an Umsatz und man mal so dieses Wachstum, was die Analysten im Moment erwarten, nur nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass im Jahr 2023 mit aller Vorsicht so ungefähr 12,5 Milliarden Euro Umsatz zustande kommen. Und wenn man da diese 10%, nehmen wir die mal, als operative Rendite, was das Bereinigte lassen wir jetzt mal weg, weil mit Bereinigte sind Restrukturierungskosten gemeint und die sollten 2023 nun wirklich erledigt sein, dann kommt man auf 1,25 Milliarden EBIT. Daraus sind ungefähr 0,75 Milliarden oder beeindruckende 750 Millionen Ergebnis erzielbar. Das entspricht 1,10 Euro pro Aktie. Und um Herrn Röhl besonders glücklich zu machen, wurde auch in Aussicht gestellt, ab 2023 eine Dividende von einem Viertel des nicht des operativen, sondern des Jahresüberschusses zu zahlen. Das wären dann immerhin 27 Cent. Also eine Dividendenrendite von aktuell etwas über 1%. Aber das ist eben in 2023 und auch dieses KGV von über 20 ist eben erst in 2023.
Ja,
Christian, gleich, lass mich den Punkt noch ganz kurz machen, weil der ist hier eben einfach ganz spannend. Wenn man sich anguckt, wie dieses Ding im Moment aussieht, erscheint mir das persönlich etwas zu sein, wo man auch sagen muss, da ist ordentlich Bewertungsluft drin, was gleichzeitig für unser neu eingegangenes Investment Siemens Energy ein gewisses Risiko auf der von mir ganz gerne verfolgten Bewertungsbasis darstellt.
Ja, auf dieser Bewertungsbasis schon. Deshalb, du weißt ja, ich habe mit dieser Bewertungsbasis Sum of the Part und irgendwas listet und dann drei hin und vier im Sinn und dann sind wir plötzlich bei Softbank, habe ich immer so mein Problem. Ist mir immer zu schlau, ja, und zu viele Zahlen, ja. Ich sehe das ja lieber einfacher, deshalb, ich gehe ja bei Siemens Energy auch nicht davon aus, dass es die Aktie ist, die ich die nächsten 30 Jahre halten muss, sondern das ist etwas, wo ich wirklich das Ziel habe, 20-25% diesen Spin-off-Effekt mitzunehmen. Siemens Gamesa, ja, wie bei allen Windenergieaktien natürlich momentan auch wieder mal ein Drive nach oben. Vestas ist ja noch ganz anders gelaufen. Der Weltmarktführer ist natürlich auch ein bisschen solider aufgestellt. Aber auch da, ich frage mich, wir reden doch nicht erst seit 2-3 Jahren von Windenergie. Wir reden schon viel länger darüber. Es ist schon viel länger ein Thema. Es werden Anlagen gebaut und trotzdem haben wir einfach nicht diese wunderbaren Charts, gerade bei den Umsätzen und bei den Gewinnen, einfach von links unten nach rechts oben, sondern es gibt da immer wieder kräftige Einbrüche. Profitabilität, Marge ist ein Riesenthema. Es scheint Preiskämpfe zu geben. Es gibt ja auch einige chinesische Anbieter, beispielsweise Goldwind, GE Wind, General Electric, die Tochtergesellschaft, scheint auch recht stark dabei zu sein, wenn es darum geht, Anlagen in den Markt zu drücken und dann auch mal zu Lasten der Marge was zu machen. Insofern für mich eigentlich ein Geschäft, eigentlich Spezialmaschinenbau müsste doch richtig ordentliche Renditen abwerfen bei der Nachfrage. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Und ich muss sagen, bevor ich mich strategisch darauf einlasse, dass ich diese Anlagenproduzenten kaufe, die natürlich spekulativ zu gewissen Zeiten hochinteressant sind, bin ich als langfristiger Investor natürlich eher auf Seiten derer, die die Anlagen dann einsetzen, um Energie zu erzeugen. Und zwei Beispiele dafür, einerseits aus den USA, NextEra Energy hatten wir auch schon mal in einer Feedback-Sendung, wohl inzwischen der größte erneuerbare Energienproduzent der westlichen Welt. Und dagegen aus Deutschland beispielsweise Encavis, die ehemalige Capital Stage im SDAX gelistet, die eben nicht nur Solaranlagen, sondern zunehmend auch Windparks haben. Ist natürlich ein wesentlich defensiveres Geschäftsmodell, aber natürlich auch das Geschäftsmodell, das in den letzten Jahren die konstanteren Cashflows abgeworfen hat und trotzdem auch eine für Investoren attraktive Gesamtrendite bieten konnte.
Ja, und damit schließen wir jetzt mal den Energieteil von Siemens wirklich ab mit einem Nachtrag, den ich eben noch in den Kommentaren entdeckt habe. Karin hat da gerade geschrieben, dass eine andere Depotbank, eine aus Holland, den Einkaufskurs einfach durch zwei geteilt hat bei der Siemens, bei ihr. Und sie jetzt eben sowohl die Siemens als auch die Siemens Energy zu gleichen Kursen im Depot hat. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber das, was auch bewertungstechnisch da angesetzt wurde und das, was die Börsenwoche der Wirtschaftswoche geschrieben hat, erschien mir einigermaßen plausibel und der Ansatz dort vielleicht etwas anders. Christian?
Und wichtig dabei ist immer noch, es gibt häufig einen Unterschied bei den Banken zwischen dem, was als Preis ausgewiesen wird, im Online-Banking-System als Einstandskurs, der einfach nur gezeigt wird, und dem steuerlichen Einstandskurs. Der eine oder andere Anleger, der zum Beispiel ETFs schon länger hatte und 2018 in dieser Umstellung des Besteuerungsregimes drin steckte, wird dazu vielleicht gewisse Erfahrungswerte auch haben. Also ich habe bei unterschiedlichen Banken sehr lange Positionen gehabt. Besteuerungsregime ist umgestellt worden. Die steuerlichen Kurse sind ja teilweise identisch, aber sie werden nicht überall gleich gezeigt. Manche zeigen im System die neuen steuerlichen Kurse, manche schreiben die alten ursprünglichen Einstandskurse aus Informationsgründen, weil es ja da die reelle Performance ist, weiter fort. Also da auch immer mal vorsichtig sein. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann mal nachfragen, beziehungsweise bei manchen Banken kann man auch die steuerlichen Einstandskurse nochmal in einer extra etwas versteckten Datenmaske sich anschauen.
Und wir kommen jetzt zu Siemens Healthy News, einer etwas längeren, oder etwas einer etwas länger schon am Kapitalmarkt notierten Aktie aus dem Siemens-Universum, wo ihr als Echtgeld-TV-Zuschauer damals gesagt habt, dass wir die nicht kaufen sollen, was rückwirkend oder rückblickend teilweise schade war. Im Moment ist es jetzt nicht mega dramatisch vielleicht nicht, aber es ist immer eine ganz ansehnliche Performance dadurch nicht realisiert worden von immer noch jenseits von 50% gegenüber der Notierungsaufnahme. Bei Siemens Healthineers ist es so, dass 79% weiterhin bei der Mutter liegen, 21% also im Streubesitz. Das ist nicht ganz unwichtig, denn das sind so ungefähr 8 Milliarden und damit ist man schon auf dem DAX-Qualifizierungsniveau in der relevanten Zone. Das ist wichtig. Geschehen ist das Ganze dadurch, dass man jüngst eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat. Eine Kapitalerhöhung um einen Kauf einer anderen Firma, nämlich Varian, wenn ich das richtig ausspreche, zu finanzieren, die von vielen als strategisch sinnvolle Ergänzung bei Siemens Healthineers eingestuft wurde, aber auch als sehr teure Übernahme. Und das muss man dann schon deutlich sagen, denn teuer scheint hierbei wirklich eine adäquate Einschätzung zu sein. Es wurde der fünffache Umsatz bezahlt, mal zum Vergleich. Wenn Siemens Healthineers zum Fünffachen seines Umsatzes bewertet wäre, müsste der Börsenwert 72,5 Milliarden Euro, nicht Dollar, 72,5 Milliarden Euro betragen. Da stehen sie nicht ganz, sie stehen nämlich bei 38 Milliarden. Und gleichzeitig wurde auch der 20-fache EBIT-Faktor auf den Tisch gelegt. Das würde bei Siemens Healthineers auf Basis der 19er-Zahlen 2,3 Milliarden, etwa 46 Milliarden Euro bedeuten. Also irgendwie, wenn man die Werte so dazwischen ansetzt, ist entweder Siemens Healthineers zu günstig bewertet im Vergleich oder die Varian eben sehr, sehr teuer. Oder vielleicht auch sehr wachstumsstark. Und Wachstum wäre ja etwas, was bei Siemens Healthineers schon mal was ganz Schönes wäre. Denn das muss man jetzt schon mal sagen, in so einem spannenden Markt wie dem, in dem Siemens Healthineers tätig ist, also wenn es darum geht, das Healthcare-Geschäft zu betreiben, Labordiagnostik, Gerätschaften zu verkaufen, dann mutet ein Wachstum von 2015 bis zum erwarteten 2020 von 2,6% beim Umsatz eben ganz schön, sorry, lahmarschig an. Und wenn man dann auf die Jahre 2019 bis 2022 schaut, dann soll es jetzt richtig den Wachstumsturbo geben. Statt 2,6% soll sich das Wachstum auf 4,7% pro Jahr erhöhen beim Umsatz. Yippie-yay, Schweinebacke, hätte Bruce Willis wahrscheinlich gerufen. Naja, also es wirkt so ein bisschen so vom Langeweile-Faktor. Scheint es mir auf jeden Fall so zu sein, dass die Aktie nichts in meinem Depot zu suchen hat, aber durchaus DAX geeignet ist. Da ist ja auch der ein oder andere Langeweile drin. Aber Christian betont ja immer sehr, sehr stark, dass er Langeweile im Depot eigentlich total super findet. Von daher ist die Frage, dieser Langweiler, Christian, ist der was für dein Depot?
Nein, der ist nicht jetzt was ich bewusst kaufe. Ich habe die Siemens Healthineers Aktie in meinem Depot, wo ich MedTech-Aktien habe, und zwar einfach die 25 größten. Ja, und da sind sie eben einer der Positionen, rutschen da quasi mit durch. Aber es ist nichts, wo ich mich bewusst für entscheiden würde, und kennzahlenmäßig ist die Historie ja auch noch nicht lang genug. Dazu kommt natürlich eine interessante Geschichte, die ich in der Bunten gelesen habe. Nein, jetzt nicht in der Bunten, in der richtigen Bunten, sondern in der Bunten der Wirtschaft, wie ich gerne das Manager-Magazin nenne. Und das ist absolut nicht despektierlich, sondern ich liebe die Bunte. Und das Manager-Magazin liefert, übrigens die einzige Zeitung, die ich mir so leiste im Wirtschaftsbereich, die ich wirklich bezahle. Das Manager-Magazin liefert so gewisse Hintergrundgeschichten, so ein bisschen Gossip und vor allen Dingen das auch noch locker geschrieben. Deshalb zahle ich das ganz gerne und ich finde, die machen einen super, super Job. Und im Manager-Magazin, wie gesagt, gab es eine schöne Hintergrundgeschichte dazu, nämlich, dass Joe Kaeser vor einigen Jahren bei Healthineers dasselbe vorhatte wie bei Siemens Gamesa, nämlich die Sparte einzubringen in eine bereits börsennotierte Firma, um sich so den Börsengang selbst zu ersparen. Und Objekt der Begierde, der Börsenmantel damals sollte sein, Varian Medical Systems. Natürlich, man wollte dieses in eine USA-Firma einbringen, um vom höheren Bewertungsniveau in den USA zu partizipieren. Aber es hat damals nicht geklappt. Varian wollte unbedingt Cash sehen und nicht einfach Aktien bekommen. Ja, dann hat man lange Zeit keinen Deal hinbekommen. Jetzt hat man Varian gekauft für richtig, richtig viel Geld. Strategisch passt das sicherlich. Siemens Healthineers ist ja spezialisiert auf den Bereich der Diagnose im Digital Imaging Bereich, also CT, MRT, Ultraschall, aber auch Mammographiegeräte, und die Geräte zur Krebstherapie von Varian, die passen da schon ganz gut rein. Problem ist allerdings, das, was hoch ist, ist nur die Bewertung, während die Wachstumsraten eher schon zurückgegangen sind in den letzten Jahren und Quartalen, weshalb ich da also gewisse Bauchschmerzen habe und nicht der Meinung bin, dass man Siemens Healthineers in erster oder zweiter Instanz im Depot braucht, um den MedTech-Bereich abzudecken. Ganz im Gegenteil. Wir haben euch schon letztens eine Aktie vorgestellt, die da sehr, sehr gut reinpasst, weil sie ja sozusagen einzigartig ist, nämlich Intuitive Surgicals, eine große Firma, die gleichzeitig ganz vorne dabei ist, wenn es um Robotik geht im Healthcare-Bereich. Die zweite Firma, die ich in dieselbe Stufe, also Basisinvestment, einsortieren wäre, wäre eine Stryker, weil wir da bei den klassischen medizintechnischen, nennen wir es mal so, Ersatzteilen wären, also bei den Komponenten, und da ein großartiges Wachstumstempo, was auch wirklich Stetigkeit bewiesen hat, mit drin steckt. Und dann hätten wir natürlich noch eine Danaher, in der sehr, sehr viel Medizintechnik steckt, nicht ausschließlich. Drei ganz hervorragende Unternehmen. Ja, und erst wenn man da weitergeht, kann man irgendwann sagen, ach na ja, also eine Siemens oder eine Philips könnte man ja auch nehmen. Aber wie gesagt, das ist dann dritte, vierte, fünfte Instanz. Ich sehe momentan auf dem Niveau nicht, wo die Dynamik bei Siemens Healthineers herkommen soll, dass ich diese Aktie bewusst jetzt im Depot brauche. Nur die geringe Bewertung reicht nicht als Argument.
Und wenn ihr eine Alternative auch zu den drei vorgestellten Aktien haben wollt, wobei Danaher ja eigentlich viel mehr ist als nur eine von diesen drei Aktien, dann gibt es eben auch noch eine Möglichkeit, auf der ETF-Seite ein bisschen einzusteigen. Da gibt es einen iShares ETF, Christian.
Da gibt es einen iShares ETF, den wir aber hier noch nie vorgestellt haben, aus einem blödsinnigen Grund. Diesen iShares US Medical Devices ETF, den Medizintechnik ETF schlechthin, gibt es nur in den USA. Es gibt ihn also nicht in einer mit der europäischen USITS-Regulierung konformen Version. Das kann steuerliche Nachteile zur Folge haben. Bei vielen Banken könnt ihr ihn sowieso gar nicht kaufen. Man braucht also dann wieder einen speziellen Broker. Wenn ihr ihn hier in Deutschland kaufen könnt, habt ihr unter Umständen einen Spread, der jenseits von Gut und Böse ist. Deshalb nutze ich das einfach nochmal. Ein so großes Thema wie Medizintechnik verdient doch einen ETF, bevor man linksdrehende Milchsäure als ETF verbrieft und was wir da momentan alles sehen, naja, dann wäre Medizintechnik doch mal schön. Und wenn euch das Thema Medizintechnik interessiert und ihr sagt, naja, es gibt zwar vielleicht jetzt kein ETF, aber es gibt doch ein paar gute Fonds, dann schreibt uns das in die Kommentare, damit wir das bei der Sendungsplanung berücksichtigen können. Dann machen wir nämlich für euch mal eine Sendung zum Thema Medizintechnik und E-Healthcare-Fonds.
Und jetzt verlassen wir auch den Gesundheitssektor. Nachdem wir die Siemens Gamesa mit der Siemens Energy besprochen haben und nachdem wir nun auch uns mal die vorletzte Kapitalmarktnotierungsaufnahme aus dem Siemens-Haus angeguckt haben, ist es mal Zeit, auf die olle Mutter zu schauen, die ja auch noch börsennotiert ist und die ja auch eine, ja, zumindest mal DAX-konforme Entwicklung in den letzten Jahren gemacht hat, was ja schon mal ganz ordentlich ist, ja, wenn man die Dividendenanrechnung mit berücksichtigt.
Ja. Also jetzt bist du mir aber zu positiv. Joe Kaeser, der ja übrigens morgen, also Start des vierten Quartals und damit bei Siemens versetztes Geschäftsjahr, Start des Jahres 2021. Joe Kaeser gibt morgen offiziell die Verantwortung für das Geschäftsjahr an seinen designierten Nachfolger Roland Busch ab. Er wird zwar CEO noch mal eine Zeit lang bleiben, aber er ist aus der Verantwortung draußen. Und wenn wir gucken, dass Kaeser immerhin seit 2013 CEO war, eine ganze Menge gemacht hat, um dem Kapitalmarkt zu gefallen, dass er eigentlich den gesamten Instrumentenkasten des Kapitalmarkts und des Investmentbankings rauf und runter dekliniert hat, mit allen möglichen Abspaltungen, neuen Strategien, Umbenennungen und was es da alles gab. Dem Zeitgeist ist er hinterhergelaufen, das Twittern hat er angefangen. Ja, und am Ende kommt dann doch nur der DAX raus, da muss man sagen, na, er hat wohl sehr viel bewegt, er hat sehr viel Wind gemacht, aber am Kapitalmarkt angekommen ist das, was er dort erzählt hat, was er dort gemacht hat, definitiv nicht.
Naja, zumindest hat die Siemens-Aktie mal mit dem DAX mitgehalten und das können ja über einen längeren Zeitraum von bei uns ja mehr als 11 Jahren, nämlich ab Januar 2008, auch weiß Gott nicht alle DAX-Titel von sich behaupten. Von daher sage ich da einfach mal, an der Stelle sehe ich vielleicht eher ein bisschen auf das Licht, will ansonsten aber sagen, Siemens, Ikone, der deutschen Industrie breit aufgestellt. Ein bisschen was ist ja noch da, was sehen wir gleich. Aber vor allen Dingen 45% an Siemens Energy hält man weiterhin, Wert aktuell ungefähr 7,5 Milliarden Euro. An Siemens Healthineers hält man 79%, 28,5 Milliarden Euro ist da der Wert. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass die Marktkapitalisierung von Siemens im Moment knapp 90 Milliarden beträgt, dann heißt das, dass dieser Rest, der jetzt noch da ist, mit aktuell gerade mal 54 Milliarden Marktkapitalisierung bewertet wird, wenn man dieses Spiel macht, was ich dann eben ganz gerne tue, nämlich auf die Zahlen zu gucken, auf die Bewertungseinheiten, die es da so gibt. Und da ist eben schon die Frage, Christian, warum ist das so, dass es ein relativ gering wirkender Wert ist und was ist da eigentlich alles drin?
Ja, das ist die Frage. Siemens hat sich weitgehend filettiert, aber es sind nach wie vor noch drei sehr, sehr starke Geschäftsbereiche drin. Sie nennen das natürlich wieder mit schönen englischen Begriffen Smart Infrastructure, Digital Industries und Siemens Mobility. Also alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, dann die intelligente Fabrik. Da gehen wir natürlich auch sehr stark Richtung Digitalisierung und Internet of Things. Beide Bereiche, diese Kernbereiche mit rund 15 bis 16 Milliarden Euro Umsatz. Und dann kommt dazu noch Siemens Mobility, wo einerseits die Antriebstechnik mit drinsteckt, das Flender-Geschäft, das war in den 90er Jahren schon mal börsennotiert, das möchte man am liebsten auch jetzt nochmal wieder an die Börse bringen oder irgendwie verkaufen oder börslich verpartnern. Und dazu das Bahngeschäft, das wollte man ja eigentlich mit Alstom verpacken. Das hat im ersten Anlauf nicht geklappt, aber ich bin mir ganz sicher, gerade jetzt unter Corona-Bedingungen im zweiten Anlauf, wenn man da irgendwo nochmal einen intelligenten Deal findet, der nicht 1:1 das ist, was die Kartellbehörden schon abgelehnt haben, dann könnte das wohl gelingen, sodass wir als Kernbereiche, also smarte Netze und digitale Infrastruktur haben, die Digitalisierung, Automatisierung, Prozessautomatisierung von Fabriken in der Produktion. Und da ist Siemens in sehr, sehr vielen Projekten, in sehr, sehr vielen Bereichen aktiv und auch ganz, ganz vorn mit dabei. Das heißt, dieses ja über 100 Jahre alte Traditionsunternehmen ist in seinem Kern, der jetzt übrig bleibt, abgesehen von den Töchtern, eigentlich fast so ein digitales Schnellboot. Man muss das jetzt nur erstens richtig gemanagt kriegen und zweitens das auch am Kapitalmarkt richtig verkauft kriegen, damit man auf das, was zweifelsohne da ist, endlich mal eine ordentliche Bewertung kriegt. Und das ist eben jetzt die Aufgabe von neuen Vorstandsvorsitzenden, von Herrn Roland Busch. Und er war ja bislang zuständig für die Operations als COO, sollte also in der Lage sein, Prozesse auf die Kette zu kriegen. Und ich hoffe, dass er am Kapitalmarkt dann auch besser ankommt und angenommen wird, als das zuletzt bei Kaeser der Fall war.
Wir würden uns darüber freuen, denn wir bleiben in Siemens investiert und gucken da eben interessiert zu, inwieweit das Ganze geschieht. Eine Sache noch, weil wir ja des Öfteren dafür auch kritisiert werden, dass wir in den alten Porträts dann auch Sachen drin hatten, die nicht sofort nachvollziehbar sind. Siemens veröffentlicht auf seiner Website eine sogenannte Kapitalmarkt-Story auf einen Blick. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr das Video von uns seht und dieses Bild seht, dass ihr auf einen Blick alles erfassen könnt. Wenn man dann ein bisschen näher rangeht an das Ganze, dann kommt man auch zu einem Punkt, wo man zum Beispiel sieht, dass hier ein Gewinn nach Steuern angegeben wird von 5,648 Milliarden Euro oder eben fürs Geschäftsjahr 2018 von 6,12 Milliarden. Als ich mir dann mal in den relevanten Tools, die ich nutze, Guru Focus oder unser Echtgeld-TV-Terminal, was ihr leider immer noch nicht nutzen könnt, reingeguckt habe, habe ich zwei übereinstimmende Zahlen gefunden, die deutlich niedriger sind. Da die Tool-Anbieter das nicht so richtig beantworten können, weil es dann viel zu lange dauert, dachte ich, rufe mal bei der Siemens IR-Abteilung an. Das habe ich getan. Da war heute keiner. Die Verabschiedung, die bereiten wahrscheinlich die Verabschiedung von Herrn Kaeser vor und haben deswegen im Moment andere Sachen zu tun. Aber ich habe zumindest mal auf die Mailbox gesprochen. Vielleicht kriege ich noch einen Rückruf. Vielleicht kriegen wir da auch raus, was es mit dieser Differenz auf sich hat, die nach den Unterlagen von mir eben zumindest 500 Millionen für das Jahr 2019 bedeuten und für das Jahr 2018 300 Millionen. Da kann man ja mal nachfragen, woran sowas liegt.
Ich vermute, da ist wohl wieder mal ein kleines A vergessen worden. Ja, Unternehmen haben das ja inzwischen ganz gern bei allen Zahlen, die man an Aktionäre kommuniziert, macht man immer so ein kleines A für adjusted dran. Ja, sehr beliebt neuerdings ja das A-EBITDA, ja, als wenn EBITDA nicht schon kompliziert wäre. Also das adjusted earnings before interest, taxes und Abschreibungen und Amortisierungen. Tja, das ist immer die Frage, um was man denn da bereinigt. Da muss man vorsichtig sein mit diesen Zahlen. Wobei man natürlich überdies sagen muss, bei Siemens, dadurch, dass jetzt sehr viel Umsatz durch dieses Spin-off einfach rausgeht, der nicht mehr konsolidiert wird, weil man ist ja unter der Konsolidierungsschwelle von 50%, sind die Überschüsse sind die Jahresabschlüsse von Siemens sowieso jetzt dann nicht mehr so ordentlich vergleichbar. Und man wird auch schauen müssen, wie sich künftig die Siemens-Dividende entwickelt. Insgesamt wird Siemens natürlich weiterhin ein sehr solider Zahler bleiben. Auch Siemens Energy hat schon gesagt, man wird 40-60% des nachhaltigen Konzernüberschusses ausschütten. Das ist ungefähr dieselbe Policy, die man auch bei der Muttergesellschaft hat. Ob das insbesondere dann, wenn man sich mal noch mehr von Healthineers Anteilen trennen würde, vielleicht auch dort mal unter die Konsolidierungsgrenze gehen würde, in der Form noch durchzuhalten ist, das muss man sehen. Auf jeden Fall, ich persönlich rechne damit, dass auch im nächsten Jahr Siemens trotz des schwierigen Corona-Jahres seinem Track Record treu bleiben wird. Wir haben bislang gesehen, über 25 Jahre keine Dividendensenkung. Und wenn das auch im nächsten Jahr der Fall wäre, vielleicht sogar wie in den letzten Jahren so 2-3% Erhöhung drin wären, während das am Ende schon jetzt über 3,5% Rendite, die man machen könnte. Da kann man sagen, naja, was sind 3,5% Rendite? In einem Jahr vielleicht nicht viel, aber über die letzten 10, 15 Jahre war diese Dividende eben der einzige Renditebringer und der ist immerhin von Jahr zu Jahr gewachsen.
Und das war der Ritt durch das aktuelle Siemens-Universum, aber da war ja noch was. Da war ja noch was, denn es gibt ja auch eine Vergangenheit von Börsengängen aus dem Mutterschiff, die inzwischen aber auch wirklich voll am Kapitalmarkt sind, wo man keine Anteile mehr dran hält. Und da müssen wir zunächst mal eingehen auf die gute alte Osram, die ich in Berlin natürlich mit dem Wedding verbinde, wo man ein großes Areal hatte, wo man sich positioniert hat und wo man eben auch viele Leute beschäftigt hat, gerade in den Zeiten, als Berlin noch eingemauert war. Und bei dem Unternehmen sieht man vor allen Dingen, dass Börse eins bedeuten kann, auf und nieder, immer wieder. Man sieht vor allen Dingen diesen einen Sport nach der Kapitalmarktnotiz, wo sich die Aktie knapp verdoppelt hat, dann sich wieder halbiert hat, dann nochmal ein bisschen mehr als verdoppelt und dann in der Spitze auf knapp 80 Euro gestiegen ist, um dann wieder den Rückwärtsgang einzunehmen und bis auf unter 30, auf 25 etwa in dem Bereich abzuschließen. Ich habe zu dem Unternehmen, das jetzt wieder bei 51 Euro in etwa steht, nicht so wirklich viel zu sagen. Christian, was kannst du zur Osram-Aktie noch mit auf den Weg geben?
Wir haben uns in der Feedback-Sendung ja mehrfach mit Osram beschäftigt, als es noch eine wirkliche eigenständige Aktie war. Inzwischen gab es ja ein langes Hin und Her, dass Osram übernommen werden sollte. Bain Capital hat ein Übernahmeangebot abgegeben, was der Vorstand dann abgelehnt hatte. Dann gab es ein Gegenangebot von AMS. Das wurde auch abgelehnt. Das zweite Angebot von AMS ist dann letztendlich durchgegangen. AMS ist jetzt inzwischen Mehrheitsaktionär von Osram, allerdings weit entfernt davon, irgendwelche Beherrschung oder Squeeze-Out hier auszuüben, weshalb sich eine ganze Reihe von Hedgefonds in Stellung gebracht haben, die darauf spekulieren, dass es ein weiteres Angebot gibt, was dann zu einem höheren Preis ist. Der Kurs hat entsprechend nach oben in den letzten Wochen schon wieder reagiert. Kann also sein, dass der sich am Markt diese Erkenntnis durchsetzt. Vielleicht sickert auch schon was durch. Das ist so eine Spezialsituation, jetzt motiviert durch Übernahmen. Das hat mit dem eigentlichen Geschäft dann weniger zu tun. Deshalb ist es eine Aktie, die für mich da nicht mehr interessant ist. Bei Übernahmen halte ich mich raus. Ich habe Osram aber sowieso nie gehabt. War nie mein Beuteschema. Was du halt am Anfang erwähnt hast, nämlich, dass der Kurs in den ersten Monaten richtig steil durchgestartet ist, obwohl ja auch Osram so ein bisschen so ein hässliches Entlein war, so ähnlich wie die Energieaktivitäten von Siemens heute, bestätigt halt rückblickend nochmal das, was ich gesagt hatte. Diesen Spin-off-Effekt am Anfang, das ist das, was ich bei Siemens Energy mitnehmen möchte. Das ist wirklich eine kurzfristige, allenfalls mittelfristige Motivation und das war's dann.
Und dann gucken wir einfach mal, ob das klappt und wenden uns an der Stelle der letzten Siemens-Tochter zu, die wir in dieser Sendung behandeln. Die indische Einheit war es, glaube ich, Christian, die lassen wir jetzt hier außen vor und
ja, die kann die nicht mit rein. Es gibt tatsächlich eine indische Tochter, die börsennotiert ist. Aber es ist natürlich so, wir können keine indischen Aktien handeln. Weder bei Scalable noch sonst wo. Außer es wird irgend so eine Verpackung drum gemacht wie ein ADR. Aber das ist ja ganz bewusst eine Aktie, die für den lokalen Markt gemacht ist.
So, und stattdessen gucken wir auf die Aktie, wo es dann auch Bildüberschriften gab, ob nicht jeder Deutsche auch das Recht haben muss, Aktien zu kaufen, Aktien zu zeichnen. Infineon ist in den absoluten Hossephasen des Jahres 2000 an die Börse gegangen, in der wirklich absoluten Endphase. Und ihr könnt, wenn ihr das Ganze als Video seht, eben diesen spektakulären Chart sehen, der in der Spitze, ich glaube, die Aktie ist zu 66 an die Börse gekommen. Ich glaube auch, Intraday war irgendwas dann doch mal dreistellig mit dabei, aber ich kann es auch nicht beschwören, ist auch nicht wirklich wichtig. In der Spitze ging es rauf auf 90 Euro und diese Bild-Titel, Geschichte, an die erinnere ich mich heute noch, dass eigentlich jeder Deutsche das Recht haben sollte, verdammt nochmal, auch bei Aktienzeichnungen gefälligst gleich berücksichtigt und gleichgestellt zu werden. Was man damals noch nicht wusste, ist, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist, weil wenige Monate später legte die Aktie einen saloppen Rückwärtsgang ein und halbierte sich auf 45, halbierte sich auf 22,50, halbierte sich auf etwa dann 10 Euro und dann war erstmal Schluss mit der ersten Halbierungswelle. Aber Christian, die Aktie hat es dann auch nochmal geschafft, nämlich in der großen Finanzkrise, da ging es dann nochmal von über 10 auf unter 1 Euro.
Ja, das war zeitweise der einzige Penny-Stock im DAX. Die hat es dann wirklich in der Finanzkrise erwischt. Man muss sagen, Infineon hat sich dann doch wieder gefangen, hat einen brutalen Aufwärtstrend hingelegt. Ja, also wer über Ten-Bagger spricht, ja, der war bei Infineon gleich doppelt so gut dabei. Das war gleich ein 20-Bagger. Und wenn man sie ganz unten erwischt hat, auch noch ein bisschen mehr. Aber wir haben uns ja in unserer Halbleitersendung vor einigen Wochen mit Infineon ausreichend beschäftigt. Unser Fazit damals, ja, natürlich, wenn man auf speziell Halbleiter für das Auto setzt mit Hintergrund autonomes Fahren, dann kann es sein, dass Siemens dort, also Infineon gerade dort, wenn die deutschen Hersteller dort aktiv sind, endlich Momentum erfassen, dass Infineon dort profitiert. Wer es mitbekommt, ja, es ist sehr viel Wenn, sehr viel Falls unter der Bedingung das. Und dann haben wir gesagt, Mensch, machen wir doch nicht so kompliziert. Es gibt eine ganze Reihe von Halbleiteraktien, die sich mehr aufdrängen. Taiwan Semiconductor alleine wegen der schieren Größe und des Geschäftsmodells, der Auftragsfertigung. Nvidia, weil sie für sehr viele Applications sehr, sehr gute Chips haben. AMD, weil sie sehr, sehr frühzeitig die aktuellen Trends antizipiert haben. Und vielleicht, das war ja das, was du für das Echtgelddepot gekauft hattest, noch die Intel als Value-Chance im Halbleiterbereich. Aber das sind jetzt schon 4 Aktien, was viel mehr ist als das, was der normale Privatanleger kauft. Und da ist noch eine Infineon ganz weit weg. Wenn man nicht eine besondere Beziehung zum Unternehmen hat, besondere Kenntnisse dessen, was das Unternehmen macht, drängt es sich meiner Ansicht nach nicht auf. Man braucht es nicht. Siemens war auch mal irgendwann dieser Meinung. Das heißt, das gehört historisch zu Siemens, aber heute ist da keine Beziehung mehr. Außer, dass wir bei Infineon eben auch noch immer das versetzte Geschäftsjahr haben. 30.09. ist Start, ist Schluss, 1.10. ist Start, das heißt genau am heutigen Tag.
Und damit sind wir durch, was die Sendung anbelangt, naja, fast. Wir wollen natürlich noch ein bisschen über den Markt reden, nicht so ganz so sehr über das ganz aktuelle Marktgeschehen. Da gibt es andere Formate, die in anderer Frequenz erscheinen. Wir wollen ein bisschen grundsätzlicher über bestimmte Absurditäten reden. Und da drängt sich am 30.09. des Jahres 2020 ein Unternehmen auf, was, naja, schon ein paar Merkwürdigkeiten auf sich vereint. Und dieses Unternehmen ist ein sehr geheimnisumwittertes, lange Zeit gewesen, so richtig klar, was die da eigentlich genau machen und wer die Kunden und so weiter sind, ist mir ja immer noch nicht, für mich auch keine Aktie, die in mein Depot gehört. Aber Christian, wie interessant für dich die Aktie von Palantir?
Ja, ich finde sie natürlich irgendwie schon allein deshalb cool, weil ich Alan Karp vor einigen Jahren auf der Hauptversammlung von Springer erlebt habe und 2 Plätze neben ihm gesessen habe. Das war nämlich die Hauptversammlung, bei der er noch unten im Podium sitzen musste. Die Hauptversammlung, auf der er zum Aufsichtsratsmitglied bei Springer gewählt wurde. Und plötzlich stand dann dieser wirklich cool aussehende Herr mit den Locken da auf und ging nach vorne, stellte sich vor. Ich fand es einen sehr, sehr angenehmen Vortrag von ihm. Habe seitdem einiges über ihn gelesen. Er hat ja in Deutschland studiert, hochinteressante Persönlichkeit, auch auf dieser philosophischen Ebene, auch wegen des Connex, rüber zu Peter Thiel. Aber ich muss natürlich sagen, wenn ich mir diese Firma angucke, Umsätze im hohen dreistelligen Millionenbereich, Verluste aber auch für ein Softwareunternehmen, 17 Jahre, niemals Geld verdient und immer nur der Hinweis, dass alles so ein bisschen clandestin ist, man hat halt mehr als 100 Kunden nur dafür, arbeitet für viele Regierungen, für sicherheitsrelevante Unternehmen, wie zum Beispiel auch eine Airbus, für die man eine Lieferkettenüberwachung wohl programmiert hat. Man weiß sehr, sehr wenig. Ich glaube aber trotzdem, dass die Aktie zumindest eine gewisse Zeit lang einfach erfolgreich laufen wird, denn es wird genügend Investoren geben, die in Big Data für öffentliche Stellen, für Geheimdienste und Regierungen investieren wollen. Das gibt's nämlich noch nicht und Investoren lieben momentan das, was es nicht gibt. Während sie das, was es schon gibt, da wo man Peers finden kann, gerne links liegen lassen. Das haben wir letzte Woche gesehen beim Börsengang hier in Deutschland von Knaus Tabbert. Die Wohnwagen, neue Wohnwagenaktien gibt's mit Thor Industries, mit zwei Franzosen schon genug. Dann läuft eben der Wettbewerb über den Preis. Aber Palantir Technologies hat halt die Möglichkeit, sich wirklich ganz unique zu positionieren. Und deswegen glaube ich, in einem Markt, der so verrückt bleibt wie der jetzige, kann auch diese Aktie richtig laufen.
Ja, für mich wird es ein Geheimnis bleiben, A, wie man ein Unternehmen führen kann, das 17 Jahre lang keine Gewinne erwirtschaftet und dabei immer noch irgendwelche Leute findet, die einem Geld geben. Weil das so ein großes Geheimnis ist, ist es wahrscheinlich auch den Geheimdiensten wichtig, dort Kunde zu sein. Kann ich ja auch irgendwie verstehen, weil vielleicht ist es ja doch die neue Finanzalchemie. Und wenn man dann noch Leute findet, die trotz einer solchen Bilanz einfach aufgrund der reinen Faszination für diesen in meinen Augen eben Kapitalmarkt-Irrsinn Geld bezahlen, viel Spaß dabei.
Wobei, nicht für mich. Wobei wir natürlich dazu erwähnen sollten, es ist kein Börsengang, der mit einem IPO, einem Initial Public Offering einhergeht.
Die haben echt genug Geld.
Genau, sie haben schon genug Geld. Sie brauchen kein Geld. Es geht nur darum, dass sie eine Bewertung auf die Aktien kriegen. Ja, das wird am heutigen Tag jetzt, während wir gerade die Sendung machen, wird irgendwann der erste Kurs jetzt festgestellt. Vielleicht können wir gleich im Q&A im Anschluss nochmal drauf eingehen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, auch trotz dieses ganzen Wahnsinns, man muss mal sich ein bisschen mit dem Geschäftsmodell beschäftigen. Da war einfach für mich auf Seiten der Software ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Denn wenn man wirklich wachsen will, ist dann wirklich diese Software, dieses hochkomplexe System wirklich so skalierbar oder braucht man dafür A, wahnsinnig hohe Akquisekosten wie in der Vergangenheit? Ich weiß nicht, was das für Akquisekosten sind, ob man da feste ausrichten muss, ob man da irgendwie mal dezent sowas rüberwachsen lassen muss oder wie das läuft. Und B, kriegt man das Ganze customized mit relativ wenig Aufwand oder braucht man Heerscharen von Beratern, die dann erstmal diese Software beim Kunden wirklich in den Einsatz bringen? Weil dann sind wir im Projektgeschäft und dann können wir auf dem Projektgeschäft keine Bewertung geben, wie für ein Software-as-a-Service-Geschäft, was man ja einfach so skalieren kann, wie das ja in der Königsklasse eine Adobe am besten gezeigt hat. Und das ist eigentlich für mich das ganz große Fragezeichen, abgesehen davon, dass ich mir die Sache mit den 17 Jahren auch nicht vorstellen kann. Ich meine, wir haben beide Unternehmen erfolgreich gegründet und wir haben das beide ohne irgendjemanden getan, der ständig Kapital reingebracht hat, sondern wir haben es gemacht mit dem Kapital, was wir verdient haben aus dem Cashflow. Du machst es ja heute noch so.
Und die Ansage war immer, ja, wenn wir nicht profitabel sind, haben wir ziemlich bald ein Problem. Also
genau. Das funktioniert so nicht. Und man kann Dinge vorfinanzieren, aber irgendwann muss so eine Hockey-Curve mal auch in Gang kommen. So wie wir das ja bei einigen Werten gesehen haben, auch an der deutschen Börse, wo das ja mit dem Start-up geklappt hat, wie zum Beispiel bei HelloFresh, wo man lange Zeit Verluste hatte, aber dann schon vor Corona die Marge einfach operativ nach oben gegangen ist, man die Logistik hatte und dann plötzlich auch die Breite da war, um Geld zu verdienen. Und das fällt mir halt hier bei Palantir ziemlich schwer zu glauben.
Ja, zu HelloFresh. Zu HelloFresh hätte ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Liebes Produktmanagement-Team von HelloFresh, mal ran an die Sachen. Wir haben leider keine Zeit mehr, dass ich mich in eine gewisse Rage hineinreden kann das, was da letzte Woche passiert ist. Aber wir haben ja noch weitere Echtgeld-TV-Sendungen. Und wann immer mich Christian auf dieses Thema anspricht, da gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Das aber nicht mehr heute.
Denn heute also sozusagen ein Cliffhanger.
Sozusagen. Denn heute sind wir durch. Wir wollten, das hat Christian vor der Sendung gesagt, deutlich unter einer Stunde bleiben. Jetzt sind wir einigermaßen spürbar über eine Stunde rausgelaufen. Wenn ihr so lange zugeschaut habt, sagen wir wie immer Danke. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir euch auf euren Daumen, uns über den Kommentar. Auch vielleicht ein bisschen so die Einschätzungsgeschichte, welche Aktie aus dem Siemens-Reich ihr eigentlich für die interessanteste haltet. Gerne auch mit einem Warum. Und natürlich auch, welche ihr für ja vielleicht auch eine nicht kaufenswerte Reste oder sonstige Rampe haltet, die auf keinen Fall Platz in eurem Depot hat. Das einfach unter den Kommentaren, wo ihr natürlich auch den Hinweis auf die Kontoeröffnung bei unserem Sponsor findet. Das war's für heute bei Echtgeld TV aus Berlin. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Die Sendungen, die Live-Sendungen ab sofort am Mittwoch um 18 Uhr. Die aufgezeichneten Sendungen dann am Donnerstag ab 18 Uhr auf YouTube. Wir freuen uns auf euch, wo immer ihr teilnehmt. Und wir freuen uns natürlich auch über die Mitglieder der Echtgeld TV Lounge, die jetzt die Möglichkeit haben, als Live-Zuschauer noch in der Q&A-Session mit dabei zu sein. Denen sagen wir bis gleich. Euch sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.